Deutschlandfunk.
Der Freund meines Feindes ist ebenfalls mein Feind. Kennt ihr, ne? Das Sprichwort. In der Sprache internationaler Beziehungen könnte das aber ungefähr so klingen. Wer Staaten anerkennt, die wir nicht anerkennen, der begeht einen unfreundlichen Akt.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Aktuell können wir das ja auch wieder ganz gut beobachten, ne? Nicht zuletzt in Nahost, wie viel Macht die Anerkennung eines Staates hat oder vor allem eben auch seine Nicht-Anerkennung. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da spielten wir dieses Spiel auch hier in Deutschland, beziehungsweise ich sollte besser sagen, wir spielten es zwischen zwei deutschen Staaten. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich lange geweigert, die Deutsche Demokratische Republik anzuerkennen. Die BRD wollte die DDR nicht anerkennen. Aber nicht nur das, in der sogenannten Hallstein-Doktrin steht dann geschrieben, dass die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Deutschen Demokratischen Republik DDR durch Drittstaaten als unfreundlicher Akt gegenüber der Bundesrepublik betrachtet werden müsse. Ja, was bedeutet das bitte? Was war die Hallstein-Doktrin eigentlich? Und was bedeutet das, wenn zwei Staaten sich gegenseitig einfach nicht anerkennen wollen, obwohl sie ja de facto nebeneinander existieren müssen? Darum geht's heute in 1 Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Konnte man damals auch nicht einfach so von Berlin nach Lübeck zum Beispiel fahren, Matthias?
Nee, das ging nur mit Schwierigkeiten.
Ging mit Schwierigkeiten, selbst wenn man nach West-Berlin wollte, nicht so ganz so super einfach. Aber wir können das heute problemlos. Mhm. Wir fangen mal in Lübeck an. Ja, da sind wir am 1. Oktober, das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Noch eine gute Woche. Dann sehen wir uns in Lübeck im Kolosseum. Und wir wollen da mit euch sprechen und eine History live aufnehmen für euch auf der Bühne. Zum Bataclan und zum Stade de France und zu diesem fürchterlichen Anschlag vor 10 Jahren, 2015 in Paris. Das also am 1. Oktober bei euch oben in Lübeck. Ihr könnt euch anmelden auf deutschlandfunknova.de.
Naja, und da man ja so leicht von Lübeck nach Berlin kommt, sind wir dann 14 Tage später tatsächlich in Berlin. Wir freuen uns wieder mal im Humboldt-Forum zu sein. Und wir werden reden in einer öffentlichen Aufzeichnung über die starken Frauen der Hohenzollern, also der Preußen. Mhm. Los geht's am 15. Oktober um 19 Uhr. Anmeldung könnt ihr euch unter deutschlandfunknova.de.
So ist es, deutschlandfunknova, egal ob Lübeck oder Berlin, da könnt ihr euch gerne anmelden, deutschlandfunknova.de. So, jetzt aber dieses Verhältnis zweier deutscher Staaten in unmittelbarer Nachbarschaft, Matthias, darum soll es heute bei uns gehen. Bundesrepublik und Deutsche Demokratische Republik, die werden beide im Jahr 1949 gegründet. Und da könnte man sagen, hören die Gemeinsamkeiten eigentlich schon fast auf. Ja, also das Standing in der damaligen Weltordnung hätte kaum anders sein können.
Ja, fangen wir mal mit der DDR an, also der sowjetisch besetzten Zone, die nach 1945 von der UdSSR besetzt wurde. Diese Zone wurde schnell Teil der sozialistischen Welt und eine der ersten außenpolitischen Handlungen der DDR war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze zu Polen. Und das war in der Bundesrepublik, also im Westen, heftig umstritten, weil damit die deutschen Ostgebiete, wie es damals hieß, verloren gegangen wären. Anschließend wurde dann die DDR Mitglied des Comecon, des Rates auf gegenseitige Wirtschaftshilfe, und die DDR schloss weitere Verträge mit Staaten des sozialistischen Ostblocks.
Genau, also ich sag mal, die DDR-Integration in den Ostblock war im vollen Gange und so sah dann entsprechend auch das Verhältnis zum Westen aus, nämlich nicht allzu gut.
Naja, es wurde so agiert, wie es aus Moskau vorgegeben wurde, wie übrigens die Bundesrepublik nach den Vorstellungen der USA oder Frankreich oder England handelte. Stalin wollte ein neutrales, aber wiedervereinigtes Deutschland, das keinem der beiden Blöcke angehörte und weitgehend entmilitarisiert wurde. Regierungschef Otto Grotewohl in der DDR schlug zur Überwindung dieser deutschen Teilung einen gesamtdeutschen konstituierenden Rat vor. Mhm. Aber die Regierung von Konrad Adenauer, die stellte sich auf den Standpunkt, die DDR-Regierung sei nicht aus freien Wahlen hervorgegangen und könne folglich auch keine verbindlichen Verträge abschließen, weil sie eben nicht durch das Votum der Menschen in der DDR getragen werde. Folgerichtig standen für Adenauer vor allen Verhandlungen freie und geheime Wahlen in der DDR. Aber die hat es damals und auch später nicht gegeben. Deshalb gab es keine gesamtdeutschen Verhandlungen oder eben Verträge.
So, und weil die Bundesrepublik also solche freien Wahlen erstmal forderte und es dies nicht gegeben hat, Matthias, konnten eigentlich ja normale Beziehungen zwischen beiden Staaten nie wirklich denkbar sein.
Das war im Nachhinein betrachtet eigentlich ein ziemlicher Eiertanz. Einerseits waren es ja auch Deutsche, die da in der DDR lebten, aber andererseits lehnten die westdeutschen Parteien den Staat DDR grundsätzlich ab. Aber gleichzeitig waren Ost und West daran interessiert, dass es an der unmittelbaren Konfrontationslinie des Kalten Krieges ruhig blieb. Diese Demarkationslinie des Konfliktes, sie lief genau durch Deutschland. Rechts davon und links davon lebten Deutsche. Wenn es hier also an dieser Demarkationslinie unruhig wurde, dann merkte man das rund um den Globus, weil der Kalte Krieg eben auch rund um den Globus ausgetragen wurde. Also, Deutschlandpolitik war bis zur Wiedervereinigung von 1990 immer auch Außenpolitik.
So, und dann kommen wir jetzt mal langsam zu dieser Hallstein-Doktrin, Matthias, in der das mehr oder weniger alles niedergeschrieben wurde, im Jahr 1955 nämlich.
Genau, die Regierung in Bonn, das war damals die westdeutsche Hauptstadt, die musste ansehen, wie einige Staaten die DDR anerkannten. Vor allem natürlich aus der sozialistischen Staatengemeinschaft. Das war in ihren Augen eine Aufwertung der DDR und ein Festschreiben des Status quo, also der deutschen Teilung bzw. der Existenz von zwei deutschen Staaten. Das war aber das genaue Gegenteil Teil der westdeutschen Vorstellung. Und deshalb entstand dann die Idee, jene Staaten zu bestrafen, die diplomatische Beziehungen mit der DDR aufnehmen würden. Und Erfinder dieser Idee war Walter Hallstein. Und nach ihm ist diese Doktrin auch benannt.
So, wer war dieser Walter Hallstein? Und wer, wann, wie auf die Idee kam, diese Hallstein-Doktrin wirklich aufzuschreiben? Das erzählt euch dann jetzt nochmal für eine Stunde History Mathis Jungblut.
Die Bundesregierung muss durch Worte und Taten klarmachen, dass die Deutschen sich niemals mit der Spaltung Deutschlands abfinden und niemals die Existenz zweier deutscher Staaten hinnehmen werden.
Diese Stimme habt ihr vielleicht erkannt. Konrad Adenauer, ab 1949 der erste Kanzler der Bundesrepublik.
Wir werden aber in unseren Bemühungen nicht nachlassen. Neue Mittel und Wege für die Wiedervereinigung Deutschlands zu finden.
Das, was Konrad Adenauer da erklärt, ist ein sogenannter Alleinvertretungsanspruch. Bedeutet?
Eine Regierung sagt, dass sie alleine die Bevölkerung eines bestimmten Gebiets im Sinne des Völkerrechts vertritt, obwohl auch andere Regierungen über einen Teil des Gebiets verfügen oder den als ihr eigenes Staatsgebiet ansehen.
Klingt etwas sperrig, heißt in diesem Fall, die Bundesrepublik erhebt einen Alleinvertretungsanspruch für das gesamte deutsche Volk, also die, die in der BRD und in der DDR leben. Formuliert hatte das Konrad Adenauer schon früh nach Amtsantritt. Offiziell beschlossen hat das der Bundestag dann 1954.
Die erste Bewährungsprobe für diesen Grundsatz war gleichzeitig vielleicht das außenpolitische Ereignis während Adenauers Amtszeit. Seine Moskau-Reise 1955.
Die deutsch-sowjetische Konferenz in Moskau ist zu Ende. Unmittelbar vor der Abfahrt zum Flughafen gab der Bundeskanzler eine Pressekonferenz. Da sie für viele deutsche Familien von größter Bedeutung ist, sollen Sie diese Sätze des Bundeskanzlers im Original hören.
In den Verhandlungen entschieden, dass sämtliche Leute werden schon in allerkürzester Zeit die Sowjetunion verlassen.
Adenauer hatte also die restlichen deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion freibekommen. Gleichzeitig wurde beschlossen, diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufzunehmen. Sprich, ein Botschafter wurde nach Moskau geschickt.
Jetzt hat die Adenauer-Regierung aber ein Problem. Die Sowjetunion hatte kurz vorher die DDR als souverän anerkannt. Und das widersprach natürlich dem Alleinvertretungsanspruch, den Adenauer seit Gründung der Bundesrepublik verfolgte. Deswegen gab es Erklärungsbedarf.
Noch auf dem Rückflug von Moskau schrieb der Leiter der politischen Abteilung im Auswärtigen Amt, Wilhelm Grewe, Grundsätze zur Politik der Nichtanerkennung der DDR. Benannt wurden diese Leitlinien aber nach dem damaligen Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Walter Hallstein. Ein paar Tage später wurden die im Bundestag vorgestellt.
Ich muss unzweideutig feststellen, dass die Bundesregierung auch künftig die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der DDR durch dritte Staaten, mit denen sie offizielle Beziehungen unterhält, als einen unfreundlichen Akt sehen würde, da er geeignet wäre, die Spaltung Deutschlands zu vertiefen.
Was Adenauer da etwas kompliziert formuliert, ist eigentlich leicht auf den Punkt zu bringen. Wer die DDR anerkennt, bekommt Ärger. Einzige Ausnahme die Sowjetunion, weil zu mächtig. Gegenmaßnahmen waren erstmal nicht konkret festgelegt. Das konnten wirtschaftliche Sanktionen sein oder auch der Abbruch der diplomatischen Beziehungen.
Richtig zur Anwendung kam die Hallstein-Doktrin aber nur zweimal. 1957 nahm das blockfreie, aber kommunistische Jugoslawien diplomatische Beziehungen mit der DDR auf. 1963 ging das sozialistische Kuba diesen Schritt unter Fidel Castro. Zu beiden Ländern brach Deutschland die diplomatischen Beziehungen ab.
Umgekehrt lief es übrigens, als die Bundesrepublik Israel 1965 anerkannt hat. Ein paar arabische Länder brachen die Diplomatie mit der BRD ab und so weicht die Hallstein-Doktrin in den 1960er Jahren dann auch nach und nach auf.
Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland. Ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein.
Den habt ihr wahrscheinlich auch erkannt, Willy Brandt. Bei ihm klingt das Ganze dann schon etwas versöhnlicher.
20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR müssen wir ein weiteres Auseinanderleben der deutschen Nation verhindern. Also versuchen, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen. Eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die Bundesregierung kann nicht in Betracht kommen.
Willy Brandt ist ab 1969 Bundeskanzler. Und unter ihm ändert sich die Ostpolitik unter der berühmten Formel Wandel durch Annäherung.
Und mit der Zeit sollte die Hallstein-Doktrin dann auch wieder ausgesorgt haben. Auch wenn sie gar nicht so oft zur konkreten Anwendung kam, wie Mathis Jungblut uns eben erzählt hat hier in einer Stunde History. So war sie halt aber eben das Dokument des politischen Mindsets in der jungen Bundesrepublik, wenn es um den Umgang mit der DDR ging. Und benannt war diese Hallstein-Doktrin eben nach Walter Hallstein. Diesen Walter Hallstein, den lassen wir uns erklären von Michael Kilian von der Uni Halle, der zu Walter Hallstein geforscht hat. Hallo, Herr Kilian.
Ja, grüß Gott.
Herr Kilian, Walter Hallstein war genauso wie Sie Jurist und Hochschulprofessor, war allerdings auch, wir befinden uns ja in der Nachkriegszeit, Mitglied, wenn ich das mal sagen darf, im NS-Rechtswahrerbund, im NS-Lehrerbund, in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, im NS-Luftschutzbund und im NS-Dozentenbund. Also er war eigentlich, wenn man das so sagen kann, eine dieser vielen Eliten, die sich aus der Nazi-Diktatur in die neue Bundesrepublik gerettet hatten. Aus Ihrer Sicht, wie stark belastet war er?
Ja, ich muss noch hinzufügen, ich war Privatsekretär von Herrn Hallstein. Also ich forsche nicht bloß über ihn, ich habe ihn persönlich gekannt. Aha. 4 Jahre. Seine 4 letzten Jahre war ich sein Sekretär und hatte zu ihm ein sehr enges Verhältnis bis zu seinem Tod.
Und wie haben Sie ihn damals so kennengelernt?
Über meinen Doktorvater, Professor Oppermann, Europarechtler. Der hatte Kontakt übers Europarecht zu Hallstein, der in Stuttgart wohnte, seinem Alterssitz. Und Hallstein suchte einen Sekretär und ich wurde empfohlen.
Ich meinte vielleicht auch eher, Herr Kilian, wie haben Sie ihn so als Mensch kennengelernt? Also wie erinnern Sie sich an ihn?
Ja, also sehr, sehr gut. Ich habe ihn gut kennengelernt. Er war Junggeselle, wie ich damals auch. Und Jurist, allerdings ein sehr brillanter Jurist, war Zivilrechtler und wir sind menschlich sehr gut ausgekommen, haben uns über Kunst unterhalten.
Ich habe ja eben beschrieben, in welchen NS-Organisationen Herr Hallstein auch organisiert war. Insofern, wo würden Sie ihn da einsortieren, wenn es darum geht, wie stark jemand aus dieser NS-Diktatur, wie stark belastet er davon noch war?
Also, Hallstein war zu der Zeit sicher unpolitisch, das kann ich auch an einigen Indizien nachweisen. Also seine Mitgliedschaften, das ist das Übliche gewesen damals. Wer also als Professor, aber Professor in Rostock tätig war, der musste zur Volkswohlfahrt gehen. Rechtswahrerbund war für Juristen auch nötig, dasselbe gilt für Reichsdozentenbund. Er war nicht Mitglied in der SA, in der SS und auch nicht in der Partei. Also er hatte keine, wenn man so will, Kernmitgliedschaften, sondern das waren so die allgemeinen, ja, man könnte sagen, das Übliche, was jeder machen musste, das ist nichts Besonderes.
Ja. Sie haben ihn eben unpolitisch genannt, Herr Kilian. Ja. Was ja definitiv stimmt, ist, dass er eigentlich Jurist und Hochschulprofessor war, sich zum Beispiel auch sehr um die Universität Frankfurt verdient gemacht hat. Ja. Wie kommt es denn dann aber dazu, dass er in die Politik gerät und auch noch diese weltberühmte Doktrin verfasst? Oder zumindest sie nach ihm benannt wird?
Ja, es ist nicht selten, dass Professoren in die Politik wechseln. Meistens nicht als Parteipolitiker, sondern als Fachleute. Nicht als reine Fachleute. Ja, Universität Frankfurt, da wurde er Rektor, Gründungsrektor als Neugründer, über mehrere Jahre gewählt und kommt dann. Frankfurt war auch der Sitz des Vereinigten Wirtschaftsgebiets. Jetzt kommen wir der Sache näher. Vereinigtes Wirtschaftsgebiet war die sogenannte B-Zone. B-Zone war die amerikanische und die britische Besatzungszone. Und die hatten eine gemeinsame Verwaltung dann eingerichtet in Frankfurt, die B-Zonenverwaltung. Deswegen hätte später auch Frankfurt Hauptstadt werden können. Das wurde aber dann Bonn wegen Adenauer. Mhm. Und diese B-Zone wurde dann zur Tri-Zone. Da kam dann die französische Besatzungszone noch dazu, die ich gut kenne als Kind noch. Und Frankfurt war sozusagen die heimliche Hauptstadt damals des deutschen Wirtschaftsgebiets. Und als Frankfurter Rektor hatte er natürlich eine Beratungsfunktion auch für die B-Zonenverwaltung. Er hatte zudem USA-Kenntnisse, was damals sehr, sehr selten war, weil er als Kriegsgefangener in die USA gebracht worden ist und dort eine Lageruniversität gegründet hat in Missouri. Und dann war er, was auch ganz erstaunlich ist, 48, 49 Gastprofessor in Georgetown in Washington. Und die Amerikaner hätten keinen Gastprofessor berufen, der auch nur einen Hauch von NS-Belastung gehabt hätte. Da waren die ausgesprochen pingelig mit Fragebögen und so weiter. Ja, und dann geht seine Karriere rasch, sehr rasch weiter. Er wird dann mit Adenauer bekannt, wird zum Europaratsgründung herangezogen als Fachmann. Er hat die deutsche Delegation sowohl zum Europarecht mitgestaltet, als auch die deutsche UNESCO-Kommission.
Mhm. Also hilft Deutschland wieder in den Westen zu integrieren.
Wenn man so will. Und er kannte auch die Franzosen ganz gut, konnte gut Französisch, natürlich auch Englisch. Er war einer der intelligentesten Menschen, denen ich begegnet bin. Also er wurde erster Präsident der deutschen UNESCO-Kommission und damit war die UNO-Mitgliedschaft schon ein bisschen vorgezeichnet, weil die UNESCO ist ja eine Sonderorganisation der UNO.
Also verstehe, er ist da in Frankfurt gelandet, wichtige Stadt damals, und er war eben auch ein sehr kenntnisreicher Mensch. So ist er dann wahrscheinlich einfach in Bonn auch der Adenauer-Regierung aufgefallen, oder wie kommt er dann zu dieser
Doktrin?
Und dann kommt er dazu, diese Doktrin zu schreiben, wobei sie ja eigentlich nur nach ihm benannt ist.
Also die Doktrin wurde, da gibt es eine Sage drüber, eine Fama, auf dem Rückflug von Moskau entwickelt im Flugzeug. 1955, als Adenauer und Hallstein und Grewe in Moskau die diplomatischen Beziehungen zur damaligen Sowjetunion vereinbart hatten. Und da wurde im Flugzeug von Grewe die Hallstein-Doktrin entwickelt. Mhm. Das hat auch eine Vorgeschichte. Es ist so, es gab schon mehrere Doktrinen. Das ist die Monroe-Doktrin, von der haben Sie sicher schon gehört.
Haben wir auch eine Stunde History schon eine Ausgabe zugemacht.
Ja, eben. Monroe-Doktrin ist die berühmteste aller Doktrinen. Die Monroe-Doktrin sagt, dass die USA niemand in Mittel- und Südamerika als sozusagen erteilsfremde Macht duldet. Ja, das ist die Monroe-Doktrin.
Also Grewe entwickelt diese Hallstein-Doktrin, aber warum trägt sie da nicht, warum heißt sie dann nicht Grewe-Doktrin, sondern Hallstein-Doktrin?
Ja, weil Hallstein war der Staatssekretär, erst im Kanzleramt und dann im Auswärtigen Amt, also der höchste Beamte. Der engste Berater von Adenauer, und Grewe war sein Mitarbeiter als Völkerrechtler. Nicht? Also Grewe war sein Musealdirigent oder irgend sowas, also hatte Abteilungsleiterfunktion, und Hallstein war eben der Chef. Also blieb an ihm dieser Gedanke hängen. Die Hallstein-Doktrin ist die Fortsetzung der Truman-Doktrin. Truman-Doktrin ist die Eindämmung des sowjetischen Machtbereichs durch die USA ab 1946. Und die Truman-Doktrin stammt auch nicht von Truman, sondern von George Kennan. Das war ein amerikanischer Völkerrechtler, also der Grewe in den USA. Und diese Eindämmungsdoktrin, das ist die Truman-Doktrin, ist sozusagen, die Hallstein-Doktrin ist ein Ableger dieser Truman-Doktrin, also eine Fortsetzung, nichts sonderlich Originelles. Die DDR sollte sozusagen als sowjetisches Protektorat erhalten bleiben, aber kein souveräner Staat werden. Eindämmungsgedanke. Ja?
Ja, hat uns Jurist Michael Kilian eben erzählt, in einer Stunde History her. Kilian, danke fürs Gespräch.
Ja, bitteschön.
Dann jetzt nochmal zu so einem Wörtchen, das mir besonders gut gefällt, nämlich das Wörtchen Alleinvertretungsanspruch. Das könnte man sich nochmal genauer anschauen, diesen Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik für alle Deutschen, also eben auch für die, die in der DDR lebten. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur ein schönes Wörtchen, Alleinvertretungsanspruch, das aber, Matthias, ganz konkrete Auswirkungen in der politischen und menschlichen Praxis in Deutschland hatte.
Ja, es war nämlich eine sehr starke Bindung der westdeutschen Politik an das Primat der deutschen Wiedervereinigung. In der Präambel des alten Grundgesetzes, das bis 1990 ja immerhin gültig war, da hieß es, Zitat, das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und die Freiheit Deutschlands zu vollenden. Und damit war dieser Anspruch eigentlich schon formuliert und gleichzeitig wird klar, dass die westdeutsche Politik sich dieser Aufforderung, ich sage es mal in Anführungsstrichen, unterstellt. Aber das ist natürlich in der Praxis nahezu unmöglich.
Kannst du ein Beispiel dafür, dass da quasi Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammenpassten?
Naja, es ist eine Grundsatzentscheidung der Adenauer-Regierung, war eben die Integration in den Westen, also in die EWG. Das war der Vorläufer der heutigen Europäischen Union und in die NATO. Als Gegenreaktion trat dann die DDR dem Warschauer Pakt und dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe bei. Da war dann von der Einheit und der Freiheit, die es in freier Selbstbestimmung zu vollenden gelte, nicht mehr viel zu spüren. Also blieb nur die Politik der Abgrenzung gegenüber jenen, die die DDR diplomatisch anerkannten.
Anspruch und Wirklichkeit also, wie die Hallstein-Doktrin, die Westintegration, aber eben auch die Ostabgrenzung, im Grunde die deutsche Einheit dann noch als Ziel am Horizont obendrauf, wie das alles von Anspruch in Wirklichkeit übersetzt wurde, besprechen wir jetzt nochmal mit Historiker Torben Gülstorf. Hallo Herr Gülstorf.
Hallo.
Vielleicht aber auch nochmal an Sie, offen gefragt Herr Gülstorf, um dann vielleicht später auch besser beurteilen zu können, ob die Hallstein-Doktrin eigentlich was getaugt hat. Was war aus Ihrer Sicht eigentlich Ziel dieser Doktrin?
Offiziell war es das Ziel, die de facto Anerkennung der DDR als Staat zu verhindern und damit natürlich auch indirekt die Anerkennung der Regierung der DDR, das wie es dann in Westdeutschland am nächsten Pankow-Regimes, zu verhindern und damit zum Ausdruck zu bringen, dass eigentlich die westdeutsche Regierung immer noch die Regierung für alle Deutschen sei. Das war, sagen wir mal, so Mitte der 50er zumindest noch die Intention.
Jetzt haben Sie aber gerade schon mit dem Wörtchen offiziell angefangen. Was wäre denn aber vielleicht auch eine inoffizielle Begründung für diese Doktrin, für die Hallstein-Doktrin gewesen?
Inoffiziell, glaube ich, ging es weniger um Außenpolitik als um Innenpolitik. Man konnte es als westdeutsche Regierung toll verkaufen, wenn man nach 4 Jahren sagen konnte, die DDR ist nicht anerkannt. Und damit dann praktisch im nächsten Wahlkampf Punkte erzielen. Man konnte es auch toll nutzen, um gegenüber dem Ausland zu erklären, ja, Westdeutschland prescht wieder vor in Afrika, in Asien, in Südamerika. Wir sind wieder da, wir fangen an, Wirtschaftsbeziehungen wieder aufzubauen. Wir haben wieder Botschaften und so weiter und wir brauchen das, weil sonst könnte es ja sein, dass die DDR kommt. Es gibt viele Vorbehalte von Seiten Frankreichs, Großbritanniens und anderer Staaten, als zum Beispiel dann die Bundesrepublik Deutschland nach und nach wieder zum Beispiel in Afrika auf der Bühne steht, in Asien auf der Bühne steht und so weiter. Und das kann man dann natürlich immer schön als Argument vorschieben. Wir machen das ja eigentlich nicht aus Eigeninteresse, sondern nur aufgrund unserer Deutschlandpolitik. Wir müssen da halt was machen, das müsst ihr verstehen. Gleichzeitig auf Seiten der DDR ist es ab 1961 auch ein ganz interessanter Gesprächspunkt, die Hallstein-Doktrin, weil man natürlich wunderbar das dann benutzen kann, als quasi in seiner eigenen Argumentationskette, zum Beispiel für den Mauerbau, dass man sagt, seht her, jetzt waren gerade wieder 5 Journalisten oder 8 von unseren Diplomaten oder von unseren Gesandten irgendwo im Ausland und Westdeutschland hat wieder Maßnahmen ergriffen, Teil der Hallstein-Doktrin, die wollen uns dort nicht haben, die legen uns quasi Steine in den Weg und da erkennt ihr quasi, dass der deutsch-deutsche Gegensatz, der eben an der Mauer auch zum Ausdruck kommt, dass der im Ausland auch ganz real für uns ist und dass da auch wirklich eine gewisse Gefährdung dann für ostdeutsche Bürger besteht.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, Herr Gülstorf, weil dann würde das ja bedeuten, dass die Hallstein-Doktrin gar nicht so sehr zum Einsatz kam, wenn es darum ging, diplomatische Beziehungen mit einem anderen Staat abzubrechen, sondern eher dabei, diplomatische und eben auch wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Staaten überhaupt erst aufzunehmen.
Also es gab in der Realität tatsächlich relativ wenig Fälle, in denen das vorgekommen ist.
Das Abbrechen der Beziehung.
Der Abbruch der Beziehung. Es gab manchmal einen Botschafter, der dann offiziell in Urlaub geschickt worden ist, um nicht mal aufkommen zu lassen, dass man ihn wirklich abgezogen hat vorübergehend. Das gab es durchaus, aber es hält sich, finde ich zumindest, sehr, sehr, sehr im Rahmen. Es passiert, weiß Gott, nicht häufig. Es ist auch so, dass häufig dann, wenn es passiert, nicht allein die DDR oder die Anerkennung der DDR da eine Rolle spielte, sondern, sagen wir mal, die Beziehungen hatten sich insgesamt verschlechtert. Da kann man das Beispiel Kuba nehmen, wo dann auch noch mal internationale geostrategische Überlegungen sicherlich mit reingespielt haben. Zum Beispiel finden das die USA gut oder schlecht, dass wir noch Beziehungen zu Kuba unterhalten und ähnliches mehr. Ja, es gibt halt ein ganzes Bündel von Gründen, die man, wenn man in meiner Ansicht nach tief genug gräbt, dann auch findet, die eben erklären, wie dann über 1, 2, 3, 4 Jahre die Beziehungen einfach schlechter geworden sind, weil bestimmte Leute in dem jeweiligen Staat am Ruder waren, die gegen westdeutsche Interessen gehandelt haben, auch manchmal auch Wirtschaftsinteressen. Das spielt halt alles mit rein. Und es gibt dementsprechend meiner Ansicht nach nur sehr wenige Fälle, bei denen man auch wirklich dann, wenn man die Akten sich anguckt, ganz klar sehen kann, die Beziehungen waren gut, alles lief super, jetzt kommt die DDR-Anerkennung und dann kann man wirklich sagen, es gab einen Cut, weil Hallstein-Doktrin hat gegriffen.
Ja, könnten Sie uns aber da vielleicht ein Beispiel doch auch nennen?
Theoretisch gesehen könnte man Jugoslawien anführen, vielleicht auch Kambodscha. Das sind halt wirklich so Fälle, wo man dann wirklich sehen kann, okay, da war eine Botschaft vorher da und jetzt ist zurückgestuft auf ein Generalkonsulat oder im Fall Kambodschas sind dann die Beziehungen 1969 war das, glaube ich, komplett abgebrochen worden. Aber es wird immer als Beispiel in der Forschung dann gebracht, Tansania, was ursprünglich Tanganyika hieß und dann 1965 mit der Volksrepublik Sansibar und Pemba eine Allianz eingeht, eine Union. Daraus entsteht dann das heutige Tansania. Und da ist es dann zum Beispiel so, als Tanganyika noch allein ist, dort hat die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen, die Volksrepublik, zu denen hat die DDR diplomatische Beziehungen. Dann werden sie zusammengelegt. Westdeutschland macht natürlich Druck. Ostdeutschland versucht ein bisschen gegenzusteuern. Am Ende einigt man sich dann darauf, dass die ostdeutsche Botschaft in Generalkonsulat zurückgestuft wird. Das kann man dann wieder im Rahmen der Hallstein-Doktrin alles so nehmen, aber da muss man halt auch wissen, in der Volksrepublik, da ist die Sowjetunion zu dem Zeitpunkt sehr aktiv, da ist nicht nur die DDR, auch Rumänien, Bulgarien und so weiter, da gehen Waffen hin und andere Dinge und es ist eine Insel oder eine Inselgruppe und gerade so Mitte der 60er, wo das stattfindet, auch noch Anfang der 70er, versucht die Sowjetunion überall auf der Welt so kleine Inselbasen für ihre U-Boot-Flotten sich aufzubauen. Und man sieht schon, da spielen dann quasi auch durchaus geostrategische Überlegungen mit rein. Wie kriegen wir die DDR klein? Wie kriegen wir auch die anderen klein? Wie können wir quasi von westlicher Seite aus die Gefahr eindämmen? Und dann geht es eben nicht allein darum, dass jetzt hier nur die DDR im Vordergrund steht, die man in ihre Schranken weisen muss, sondern da geht es dann schon um geostrategische Überlegungen des Kalten Krieges. Ja. Und Deutschland ist dann eben Akteur da drin und nutzt dann auch seine Möglichkeiten, die es für den Westen hat, um da gewisse Dinge durchzusetzen.
Um es vielleicht zusammenzufassen, Herr Gülzow, also ist es eher so, dass diese diplomatischen Beziehungen zwischen Staaten auch dann im Laufe des Kalten Krieges eher sehr komplexe politische Vorgänge waren und eigentlich selten tatsächlich so ein Hallsteinhammer, nenne ich das jetzt mal, gefallen
genau.
ist.
Genau. In der Forschung läuft es meiner Ansicht nach sehr häufig darauf hinaus, wenn man sich Forschung zur westdeutschen Außenpolitik anguckt, zwischen 1955 und teilweise bis 1990 geht das, dass es dann sehr dominante Hallstein-Doktrinerklärung gibt für alles, was passiert in West- und Ostdeutschland. Ostdeutschland will die Anerkennung, Westdeutschland will die verhindern. Nach meinem Dafürhalten wird dabei komplett ignoriert, wie wichtig wirtschaftliche Interessen sind auf nationalstaatlicher Ebene und dann eben internationale geostrategische Interessen. Also Westdeutschland und Ostdeutschland werden selbstverständlich regelmäßig von der Sowjetunion beziehungsweise Westdeutschland von den USA gedrängt, dies, das, jenes zu tun. Manchmal machen sie es, manchmal nicht. Und im Hintergrund hat man dann Wirtschaftsunternehmen, hat man in Ostdeutschland die Wirtschaftsführer, die dann eben so ungefähr vorgeben, wo die Reise hingehen muss, wo gerade bei Ressourcen Probleme, wo Schwierigkeiten sind, wo man Lieferengpässe hat. Und danach wird nach meinem Dafürhalten sehr viel mehr Außenpolitik gemacht als mit dem Gedanken, wir müssen hier die Hallstein-Doktrin aufrechterhalten bzw. durchbrechen.
Was dafür sprechen würde, Herr Gülzow, ist, dass wir vorhin schon mal den Namen Willy Brandt haben fallen lassen, unter dem die Doktrin dann eigentlich gar keine Rolle mehr spielte, sogar eher das Gegenteil der Fall war.
Ersetzt sie dann durch die Scheel-Doktrin?
Ja, genau. Nur wenn man sich's nochmal anschaut, dann scheint die Doktrin ja aber auch unter Erhard und Kiesinger, also den CDU-Nachfolgern von Adenauer, auch schon gar nicht mehr so super aktuell zu sein und auch schon etwas zu bröckeln.
Genau, da geht quasi, das ist so ein bisschen ein Vorläufer von der neuen Ostpolitik und der Brandt, dass man schon eigentlich da schon anfängt, was zu machen. Man möchte nämlich bis Mitte der 60er hält man es irgendwie noch durch, dass man sagt, wir haben keine diplomatischen Beziehungen zu Osteuropa. Und das möchte man jetzt gerne aufbrechen. Man fängt dann an mit Rumänien. Das ist der erste Staat, der fällt, in Beziehung zu kommen, in diplomatische Beziehungen. Als nächstes kommt dann, glaube ich, Jugoslawien dran. Wieder und dann setzt man das zwar ein bisschen später peu à peu fort. Da versucht dann die DDR gegenzuhalten mit einer Ulbricht-Doktrin, die aber auch eigentlich von wenig Erfolg gekrönt ist. Das findet ja alles schon dann statt in dem Zeitraum 69-70, 71-72. Man kommt sich näher. 72 kommt dann der deutsch-deutsche Grundlagenvertrag, in dem die beiden deutschen Staaten erstmals regeln, dass kein Staat für den jeweils anderen sprechen kann, dass beide den jeweils anderen anerkennen, dass beide anerkennen, dass der jeweils andere Staat deutsche Bürger hat, die er selbst repräsentiert und dementsprechend darf der andere deutsche Staat das nicht machen.
Torben Gülzdorf, Historiker bei uns in eine Stunde History. Diese Hallstein-Doktrin haben wir jetzt nochmal ausführlich auseinandergenommen. Danke fürs Gespräch, Herr Gülzdorf.
Bitteschön.
Was ja eine ziemlich interessante Sache ist, Matthias, darauf habe ich am Anfang schon mal angespielt, ist diese Sache mit dem Alleinvertretungsanspruch und der gegenseitigen Anerkennung zweier Staaten mit teilweise verwandter Bevölkerung. Die Hallstein-Doktrin, das war kein deutsches Unikat eigentlich.
Nein, sowas gab es und gibt es woanders auch. Das aktuellste Beispiel ist der Konflikt China und Taiwan. Mhm. China beansprucht Taiwan als zu China gehörige Provinz. Und deshalb werden diplomatische Beziehungen mit Taiwan von China sanktioniert. Das ist die sogenannte Ein-China-Politik. Und die besagt, wer mit der Volksrepublik China Handel treiben möchte und politische Beziehungen unterhalten will, der darf Taiwan nicht anerkennen. Die Bundesrepublik übrigens macht das auch nicht, wie fast alle anderen Staaten auch. Man unterhält Beziehungen zu Taiwan auf einer etwas unteren Ebene.
Es gibt aber auch noch jede Menge andere Konflikte, ne, auf dieser ganzen Welt, wo eigentlich irgendwie geteilte Staaten oder geteilte Regionen oder zusammengehörige Landesteile plötzlich getrennt sich irgendwie gegenüberstehen und nicht mehr wieder zueinander finden.
Ja, und das hat immer ähnliche oder fast manchmal auch sogar gleiche Wirkungen. Aber an einem Punkt gibt es eben auch viele Unterschiede. Die beiden Länder Vietnam, das war ja auch lange Zeit geteilt, und Korea sind Beispiele dafür. Beide erheben bzw. erhoben den Alleinvertretungsanspruch für das gesamte Volk eben Vietnams oder Koreas. Aber sie haben diesen Anspruch nicht mit einer Sanktionsandrohung verknüpft, wenn ein Staat diplomatische Beziehungen mit dem anderen Landesteil aufnimmt. Und damit ist natürlich der Handlungsspielraum sehr viel größer gewesen oder ist es immer noch. Und die meisten Länder unterhalten Beziehungen zu beiden Seiten dieses Konfliktes. In Vietnam ist das natürlich nicht mehr nötig. Und damit aber mischten sie sich in die inneren Angelegenheiten des Landes eben nicht ein.
Naja, und wenn wir das dann jetzt nochmal auf unsere deutsch-deutsche Vergangenheit denken, dann wird ja eben auch schnell klar, dass es auch damals ein Drumherum gab. Eine internationale Staatengemeinschaft, könnte man sagen, die ganz genau auf diese deutsch-deutsche Trennung schaute und eben auch auf die Hallstein-Doktrin. Die wollen wir jetzt für heute für ein letztes Mal besprechen mit Sabine Steidle von der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Da ist sie zuständig für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Hallo Frau Steidle.
Hallo.
Ja, und apropos Adenauer, Frau Steidle, wie viel Adenauer, wie viel Kabinett oder Regierung Adenauer steckt in dieser Hallstein-Doktrin?
Ja, die Hallstein-Doktrin wurde von der Regierung Adenauer ausgearbeitet. Das war eine Reaktion auf die Moskau-Reise von Konrad Adenauer und seiner großen Delegation im September 1955. Dort wurde nämlich nach schwierigen Verhandlungen vereinbart, diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufzunehmen. Und dann musste die Regierung Adenauer erklären, warum gibt es jetzt in Moskau künftig zwei deutsche Botschaften, die der DDR und die der Bundesrepublik. Aber in Zukunft wollte man verhindern, dass die DDR von anderen Regierungen anerkannt wird. Und den Alleinvertretungsanspruch, den die Außenpolitik Konrad Adenauers eben geprägt hat, aufrechterhalten bleibt.
Ich frage aber auch dieses, wie viel Adenauer steckte da drin, um zu erfahren, inwieweit das tatsächlich auch eine souveräne Adenauer-Entscheidung war oder inwieweit da vielleicht im Hintergrund auch die alliierten Freunde Druck gemacht haben, da jetzt in Richtung Osten ein ordentliches Zeichen zu setzen.
Ja, es war eine souveräne Entscheidung der Adenauer-Regierung. Also die Bundesrepublik war ja im Mai 1955 ein souveräner Staat geworden und durfte also auch die Außenpolitik alleine bestimmen. Allerdings muss man sagen, dass die Außenpolitik Adenauers da im Einklang war damals mit der Politik der Westmächte, also vor allem der USA und Großbritanniens. Und die deutsche Frage war im Kontext des Kalten Kriegs ja eine internationale wichtige Frage. Das Gebiet Deutschlands war geostrategisch wichtig und deswegen eine internationale Angelegenheit. Und die Regierung Adenauer konnte sich auch sicher sein, dass die westlichen Partner diese Politik unterstützen. Es gab eine enge Übereinstimmung zwischen Bonn und Washington, vor allem zwischen Konrad Adenauer und dem damaligen amerikanischen Außenminister John Foster Dulles, also der eine Politik der Stärke verfolgt hat vor dem Hintergrund der nuklearen Übermacht der USA. Und das Ziel war eben, die Möglichkeit der Wiedervereinigung unter der Bedingung freier Wahlen nach westlichen Vorstellungen diese Möglichkeit offen zu halten.
Dann lassen Sie uns aber einmal eben noch aussprechen. Also Sie haben ja gesagt, die westlichen Partner besonders waren damit, ich sag mal ganz salopp, sehr einverstanden mit dieser Hallstein-Doktrin. Die wurde also im Westen gut aufgenommen. Mhm. So einfach kann man das sagen? Gab keine Widersprüche von irgendwo vielleicht?
Also es wurde tatsächlich nicht abgesprochen und es gab bei den westlichen Partnern keinen Widerspruch, aber natürlich hat man auch mit der Sowjetunion auf der Moskau-Reise schon über dieses Problem gesprochen. Mhm. Und die Sowjetunion hat gesagt, sicher steht es der Bundesrepublik offen, dieses Ziel der Alleinvertretung weiter aufrechtzuerhalten und das auch zu formulieren, in welcher Form auch immer. Aber eine baldige Wiedervereinigung wurde da eben deutlich abgelehnt. Mhm. Also da hat Adenauer bei den Verhandlungen in Moskau keinen Fortschritt erzielt. Und dann muss man sagen, bei den Ländern, die das betroffen hat, da hat das zunehmend doch auch Kritik hervorgerufen. Mhm. Und vor allem wurde kritisiert, dass damit oft eine Ungleichbehandlung verbunden war. Also es war von Anfang an als flexibles Instrument gesehen. Es wurde bewusst offen gehalten von der Regierung, die die Hallstein-Doktrin ausgearbeitet hat, mit welchen Maßnahmen wann reagiert wird. Also es sollte flexibel sein. Aber es gab dann eben eine Ungleichbehandlung verschiedener Staaten. Und die Länder der damals sogenannten Dritten Welt, auf die das vor allem dann auch angewandt wurde, haben das schon kritisiert, dass das eben nicht immer konsequent war und dass da die Länder ungleich behandelt wurden.
Interessant finde ich jetzt aber ja nochmal die Rolle der Sowjetunion, wenn man da drauf schaut. Also auf der einen Seite diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik. Sie haben ja gesagt, man war da mehr oder weniger auch einverstanden, dass im Westen dieser Alleinvertretungsanspruch formuliert wird, während man ja aber eigentlich unter den eigenen Fittichen noch die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, hatte. Vielleicht können Sie uns sonst einfach noch auch erklären, wie man eigentlich in der DDR darauf reagiert hat.
Ja. Also die DDR hat ja schon vor 1955 gegen den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik protestiert. Jetzt, nachdem die Hallstein-Doktrin dann bekannt war, wurde sie aber auch zunehmend selbst außenpolitisch aktiv. Also sie war im September 1955 von der Sowjetunion zum souveränen Staat erklärt worden und beanspruchte dann selbst auch völkerrechtliche Anerkennung und diplomatische Beziehungen mit anderen Staaten. Hat also gegen die Hallstein-Doktrin protestiert, hat Gleichberechtigung gefordert und hat dann immer aktiver versucht, Schritt für Schritt ihre eigenen Beziehungen zu Staaten, vor allem im asiatischen und afrikanischen Raum, auszubauen. Und indem die DDR dann de facto Beziehungen, vor allem zunächst mal Handelsbeziehungen zu anderen Staaten hatte, wollte sie später erreichen, auch de jure, also offiziell diplomatisch anerkannt zu werden.
Mhm. Wie würden Sie diese Hallstein-Doktrin jetzt eigentlich mit vielen Jahren Abstand 2025 so beurteilen? Also war sie auch im Sinne ihrer eigenen Ansprüche, ihres eigenen Ziels eigentlich eine erfolgreiche Doktrin?
Also die Hallstein-Doktrin hat ihr Ziel, nämlich die deutsche Frage offen zu halten und die Möglichkeit einer Wiedervereinigung Deutschlands unter der Bedingung freier Wahlen und Selbstbestimmung zu ermöglichen, offen zu halten, für eine Zeit lang erreicht. Mhm. Also sie war durchaus erfolgreich für einen begrenzten Zeitraum dabei, Ost-Berlin, die DDR, international zu isolieren. Es gab aber von Anfang an schon Kritik, es gab von Anfang an schon Probleme. Das heißt, diese Wirkung, die war nur für einen begrenzten Zeitraum da. Mhm. Also selbst der Erfinder der Hallstein-Doktrin hat rückblickend in den 70er Jahren dann selbstkritisch festgestellt, also als die Hallstein-Doktrin aufgegeben wurde, dass ein gewisser dogmatischer Übereifer sich da entwickelt hatte und dass die Deutschlandpolitik der 50er Jahre letztlich erstmal erfolglos war, weil sie die deutsche Einheit nicht näher gebracht hat und die Situation der Menschen in der DDR nicht verbessert hat. Mhm. Allerdings auf längere Sicht muss man sagen, die Hallstein-Doktrin hat immerhin formaljuristisch über einen langen Zeitraum die deutsche Frage offen gehalten und hat eine flächendeckende internationale Anerkennung der DDR verhindert. Und selbst als die Hallstein-Doktrin dann aufgegeben war mit der neuen Ostpolitik von Willy Brandt, mhm, wurde ja das Ziel einer Friedenslösung in Europa, in der dann die Deutschen in freier Selbstbestimmung über ihre Einheit bestimmen können, auch weiter noch hochgehalten. Und darauf konnte dann 1989, 90 auch die Regierung Kohl, die ja die Entspannungspolitik fortgesetzt hat, aber über die deutsche Einheit verhandelt hat, beziehen.
Also sie war ein Kind ihrer Zeit, die Hallstein-Doktrin, aber hat in dieser Zeit vielleicht tatsächlich ganz gut funktioniert. Für einen begrenzten Zeitraum, wie Sabine Steidle uns eben erklärt hat, von der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Danke fürs Gespräch, Frau Steidle.
Ja, danke auch.
Mit dem Gegenteil gegenseitiger Anerkennung. Damit haben wir im Grunde heute angefangen mit der Hallstein-Doktrin. Und man kann vielleicht sagen, dass diese Hallstein-Doktrin irgendwie auch ein Kind ihrer Zeit war, ein Kind des Kalten Krieges. Aber Matthias, diese Idee, ganz am Anfang habe ich mal gesagt, der Freund meines Feindes ist auch mein Feind. Hat die heute noch was in der Weltpolitik verloren?
Also ich glaube schon, dass sie was verloren hat. Ich finde sie aber eindeutig nicht besonders sinnvoll. Ich glaube übrigens auch, dass die Hallstein-Doktrin auch in den 1950er Jahren nicht besonders sinnvoll war. Sie hat auch nicht so wahnsinnig viel bewirkt. Und man sollte nicht, finde ich jedenfalls, mit politischem oder ökonomischem Druck Politik machen. Es gibt immer Mittel und Wege, das alles zu umgehen. Viele Länder unterhalten zum Beispiel gute Beziehungen zu Taiwan, obwohl in Peking die ein China-Politik betrieben wird. Und gleichzeitig ist der Handel mit China trotzdem groß. 1955, das ist schon klar, da war die Weltlage eine andere und die Regierung der Bundesrepublik war getrieben von dem Albtraum, die DDR könnte erfolgreicher sein als die Bundesrepublik und damit auch attraktiver für die Menschen. Und deshalb war jedes Mittel, so scheint es jedenfalls recht, dieser Vorstellung einen Riegel vorzuschieben.
Denn Vorstellungen, das können wir festhalten, die sind immer mächtig und regieren in unseren Köpfen. Danke dir, Matthias, für diese Woche. Eine sehr mächtige Vorstellung war zum Beispiel sehr lange Zeit die Idee, dass ein Soldat ein Mann zu sein habe. Eine Frau in der Armee undenkbar. Bis 1975. Und darum geht's nächstes Mal in eine Stunde History. Ich bin Markus Dichmann, euch eine schöne Woche. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.